Wir wollen uns nochmals dem Thomas zuwenden und ich muss sagen, ich mache das gerne, dass wir den Thomas nochmal gut gemeinsam anschauen. David, an der Stelle einen herzlichen Dank, dass du den Thomas bereits aus der Ecke des Zweifels und Unglaubens herausgeholt hast. Du hast uns ja wissen lassen, dass Thomas nicht der Einzige war, der gezweifelt hat, sondern eben, dass es da noch mehrere gab. Wenn wir das Leben von Thomas anschauen, von David haben wir mitbekommen, so ganz viel steht in der Bibel über den Thomas gar nicht in der Bibel. Also das sind die Momente, wo der Thomas in der Aufzählung der Jünger mit aufgeführt wird. Und dann sind es im Wesentlichen drei Texte, zwei davon sind kürzer und der längste Text ist eben in Johannes Kapitel 20, wo wir da mehr von dem Thomas erfahren. Wenn auf der Folie steht Johannes 21, also ich meine, es müsste Johannes Kapitel 20 sein. Die Lebensgeschichte von Thomas, ganz wesentlich, war ja der Moment, wo Jesus kommt und den Thomas zu sich in die Nachfolge ruft. Thomas musste dortmals eine Entscheidung treffen und er hört den Ruf von Jesus. Die Bibel erzählt uns nicht, wie die inneren Vorgänge ausgesehen haben, aber auf jeden Fall, Thomas, er lässt sich auf Jesus ein und er tritt in die Nachfolge ein und er trifft an diesem Tag eine Entscheidung für Jesus. Doch den Weg mit Jesus, den möchte ich gehen. Das wird uns in der Bibel auch nicht weiter ausgeführt. Aber ich gehe davon aus, die in etwa drei Jahre, die Thomas mit Jesus unterwegs war, die haben ihn nachhaltig geprägt. Er hat also von Jesus manches gelernt, vieles gelernt. Und wenn am Anfang die Sache mit Jesus noch vage war, die wurde konkreter. Also, dass Jesus der Gott verheißene Messias ist, der Gottessohn, dass das Wort Gottes zum Beispiel die Wahrheit ist, da hat Thomas über die Zeit Klarheit erhalten. Thomas, der wurde auch in seinem Glauben gefestigt. Jetzt kam aber die Zeit, wo eben es hinging Richtung Leiden, Richtung Kreuz. Und das ist jetzt so meine Sicht der Dinge, wo ich da einfach mal mit weitergeben möchte. Es ging also dem Kreuz entgegen, dann wurde Jesus an das Kreuz genagelt. Thomas hat es miterlebt, hat also gesehen, wie die Nägel eingetrieben wurden tief in die Hände von Jesus. Er hat miterlebt, wie der Speer in die Seite von Jesus eingestochen wurde, ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit. Schon davor, wie auch die Dornenkrone auf das Haupt von Jesus mit eingeschlagen wurde, wie der Rücken zur Furcht wurde, so ein jeder Schlag, wahrscheinlich auch ein Schlag in das Innere von Thomas, wo er erschüttert wurde, was seinem Herrn geschah. Dann starb Jesus am Kreuz und sehr wahrscheinlich ist dort ein Stück weit der Glaube des Thomas zum Erliegen gekommen. Das, was Jesus bereits im Vorfeld weitergegeben hat, zum Beispiel in Johannes 11 bei der Auferweckung des Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, Thomas hat es wohl mitvernommen gehabt, aber im Moment, oder vielleicht war dann nach der Kreuzigung dieses Wissen nicht mehr da, oder das Konzept der Auferstehung war für den Thomas nicht konkret oder nicht konkret genug, dass er gedacht hat, irgendwann in der Zukunft wird Jesus wieder auferstehen. Aber dass es so unmittelbar nach dem Kreuzesgeschehen geschehen wird, das hat wohl der Thomas so nicht verstanden gehabt. Ja, und der Thomas, er war da und für ihn war eine Welt zusammengebrochen, seine Glaubenswelt, sein Glaubensfundament, das war derart erschüttert. Was bin ich froh, dass der Herr Jesus der Maria von Magdala begegnet ist, dass Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet ist, dass Jesus auch der Jüngerschar begegnet ist. Jetzt haben wir schon gehört, der Thomas, er war dort nicht mit dabei. Und was bin ich froh, dass Jesus nicht sagt, die 10 anderen, die wissen schon, irgendwann wird es beim Thomas dann vielleicht auch mal wieder werden oder auch nicht. Nein, Jesus, er nimmt sich ganz bewusst Zeit für den Thomas, damit der wirklich wieder glauben kann. Und da wollen wir jetzt lesen aus Johannes 20, die Verse 27 nur bis 29 an der Folie, da haben wir bis 31. David hatte vorher schon auch Vers 27 gelesen gehabt. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hat hier bei dieser Begebenheit diese so inhaltsreiche Worte ausgesprochen oder eben das Bekenntnis abgelegt, mein Herr und mein Gott. Diese Worte, das waren Worte für den Thomas voller Erleichterung. Es waren aber auch Worte voller Anerkennung Jesus gegenüber. Es waren auch Worte der Dankbarkeit und dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, war auch eine Aussage, wo wieder ganz neu zum Ausdruck kommt, dass der Thomas zu einem neuen Glauben und zu einer neuen Hoffnung gekommen ist durch Jesus Christus. Nur dieses Bekenntnis, das Thomas anschaut und wenn wir nachher noch näher drauf eingehen, dann ist eine Sache entscheidend. Jesus Christus selber, der vor dem Thomas steht, der ihm zurecht hilft und eben aufgrund von diesem zurecht helfen kann Thomas dieses Bekenntnis aussprechen. Ja, der Herr Jesus wusste also um die Situation, wie es um den Thomas steht, wie die inneren Vorgänge sind. David hat es mit angeführt, Jesus war selber gar nicht dabei, als der Thomas diese Aussagen des Unglaubens gegenüber seinen jünger Kollegen gemacht hat. Jesus war nicht dabei, als Thomas sich derart geweigert hat, nein, ich glaube nicht, es sei denn, ich habe so diesen Beweis oder ich habe den Herrn gegenwärtig vor mir, es sei denn, dass ich meine Hände und Finger in seine Nägelmale legen kann. Ich werde nicht glauben, wenn ich nicht meine Hände in die Wunde oder in die Wunde der Seide mit hineinlegen kann. Jesus, er war also nicht dabei. Und jetzt bei diesem weiteren Ereignis, wo Jesus kommt, genau zu dem, was den Thomas beschäftigt hat, darauf nimmt der Herr Jesus Bezug. Er setzt genau dort an, wo Thomas stand, vor seinem Glaubensscherbenhauf. Und dort begegnet ihm Jesus. Und Jesus, er sagt, Thomas, gib deine Finger, gib deine Hände und dann zeigt er ihm die Nägelmale. Ich werde jetzt darauf verzichten, mein Hemd hier herauszuziehen, um die Seite zu zeigen. Aber der Herr Jesus hat frei gemacht und hat dem Thomas gezeigt, schau her, hier ist die Wunde. Er fordert ihn sogar auf, leg du dort deine Finger mit hinein. Für Thomas kam es in dem Moment, oder ich gehe mal davon aus, das waren ja wenige Minuten, vielleicht eine halbe Stunde oder maximal eine halbe Stunde, wo das Ganze sich abgespielt hat. Also einfach in relativ kurzer Zeit geschieht etwas in Thomas. Er weiß, der Herr lebt. Er weiß, die Sache Jesus, die geht weiter. Und was so ausgesehen hat, eben dieser Scherbenhaufen des Glaubens, plötzlich ist der auf die Seite gerückt und in Thomas sind die Dinge wieder zurechtgerückt und er kann ganz neu wieder glauben. Er weiß, diese Sache mit Jesus, die wird weitergehen, und nachdem der Herr ihm so begegnet ist, da weiß er auch, der Weg von Jesus, sein Weg. Das war jetzt nicht nur ein Lebensweg, also für einen Zeitabschnitt, sondern das wird für Zeit und Ewigkeit weitergehören. Mein Leben gehört Jesus Christus, und deshalb diese Aussage, mein Herr und mein Gott. Ich bin zutiefst dankbar, dass diese Begebenheit in der Bibel steht, wie konkret der Herr Jesus dem Thomas zurechtgeholfen hat. Ja, sehr einschneidend, sehr eindrücklich. Aber wenn es um unseren Glauben heute geht, wie viel hat der Herr Jesus getan, dass auch wir im Heute und hier an Jesus Christus glauben können? Durch sein Wort, durch Begegnungen, dadurch, dass der Herr auch wieder dafür gesorgt hat, dass wir in einer konkreten Situation neue Hoffnung schöpfen. Ja, weitere Dinge. In Zeiten, wo wir ins Gebet gegangen sind und der Herr Jesus Gebete erhört hat. Also der Herr hat viel für den Thomas getan, aber auch für uns, damit wir wirklich an ihn glauben können. Der Herr Jesus, der Thomas also diese Aussage macht, mein Herr und mein Gott, er bringt also sagt nicht einfach, du bist der Messias, du bist der Retter der Welt oder der große Herr und Gott, sondern er bringt ja diese Aussage so ganz persönlich, mein Herr und mein Gott. Herr Jesus, du bist der Herr, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich habe hier so diesen Punkt oder Hauptpunkt für uns mitgebracht, Jesus ist der Herr über unser ganzes Leben. Ja, Thomas, er kam zu dieser Erkenntnis und zu dieser Sichtweise, Herr, du bist der Herr über mein ganzes Leben, und so soll es auch in unserem Leben aussehen. Wenn wir das mit anschauen, dass der Herr die Herrschaft über unserem Leben ausfüllen will und soll, dann ist es ja bereits ein Konzept aus dem Alten Testament, wo eben Gott die Menschen anspricht bei der Gabe der 10 Gebote, mit den 10 Geboten, bevor irgendeine Aussage kommt, was der Mensch tun soll oder besser nicht tun soll, da klärt der Herr das grundlegende Verhältnis von den Menschen zu ihm, und er sagt eben den Menschen dort zu, ich bin der Herr, dein Gott. Das meint, dass er die Verantwortung übernimmt, dass er so gerne über dem Leben der Einzelnen stehen will. Ich betone es auch deshalb, eben Gott geht es nicht nur darum, punktuell oder ab und zu mal etwas zu helfen oder weiter zu helfen, sondern durchgehend von A bis Z, Alpha, Omega, von Anfang bis Ende will Jesus Christus Herr sein. Im Alten Testament entwickelt sich dieses Thema und diese Sicht der Herrschaft, also diese Grundaussage in 2. Mose, im 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott. Dann der Prophet Jesaja wird mit dieser Botschaft gesandt, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister. Es beinhaltet auch, oder über andere Übersetzungen setzen an der Stelle die Worte Gebieter, Gesetzgeber ein. Der Herr ist unser König, der hilft uns. Und so entwickelt sich dieses Thema der Herrschaft, wer der Herr wirklich für uns sein will. Und in Psalm 38, da haben wir jetzt einen Psalmschreiber, der bereits so in der Verbundenheit zum Herr steht und der wirklich auch eben die Herrschaft des Herrn anerkannt hat. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Jesus, oder wenn man dann zum Neuen Testament hingeht, er möchte die Herrschaft oder das Sagen in unserem Leben haben. Da haben wir in Johannes 13 die Aussage, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Also Jesus ist der Herr und Eber möchte die Herrschaft innehaben. Und da haben wir dann noch diese weitere Aussage in 2. Korinther 4, haben wir aber auch in Epheser 1 oder in Kolosser 1, in weiteren Stellen haben wir diese Aussage, Jesus ist der Herr. Thomas hat erkannt, Jesus, er möchte nicht nur Herr sein, sondern mein Herr und mein Gott. Für uns heute Nachmittag ist die Frage, lassen wir uns wirklich auf Jesus ein? Dass er uns mitnehmen kann, dass er uns alle Zeit mitnehmen kann auf dem Lebensweg, auch ja dort mit hinein, wo er zum Beispiel einen Auftrag für uns hat oder dass er alle Zeit vollumfänglich in unserem Leben vorangehen kann. Wir kennen es aus den menschlichen Beziehungen, damit wir uns auf jemanden so ganz einlassen. Dazu braucht es eine Vertrauensbasis. Ich möchte für uns die Frage aufwerfen, wie sieht es denn aus um die Beschaffenheit der Herrschaft Jesus? Wie führt er diese Herrschaft aus? Welche Merkmale, Kennzeichen treffen wir über die Herrschaft von Jesus an? Ich möchte im Alten Testament beginnen, aber dieser Gedanke, der findet sich genauso dann auch im Neuen Testament, als Abraham berufen wird. Um auszuziehen, aber dann auch eben der Weg beginnt, dass Abraham der Vater, der Urvater für das Volk Israel wird. Dort sagt ihm der Herr, ich will dich segnen, ich will dich beschenken. Ich will meine Güte, Gnade an dir beweisen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Von Gott beschenkt werden, bedacht werden im Alltag, ja, ist ja wirklich etwas Großes. Wie sieht die Herrschaft von Jesus weiter aus? Ganz kurz ein paar Gedanken aus Psalm 23. Psalm 23 vielleicht auch mal eben mit aus der Perspektive mit anschaut, wie ist er denn unser Herr, wie meint er es mit uns? Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir merken, wie der Herr Jesus dabei ist. Die, die zu ihm gehören oder die, die auf den Ruf eingegangen sind, ihm nachzufolgen, also er weidet sie auf einer grünen Aue. Er führt zum frischen Wasser. Der Herr Jesus, er versorgt wirklich gut. Bei der Aussage, er erquickt meine Seele, wird mich angesprochen, wie der Herr Jesus auch im Alltag dafür sorgt, dass wir auch im Innersten erfrischt, aufgebaut werden, eben auch mit dem versorgt werden, was wir innerlich nötig haben. Wenn wir an der Stelle kurz drüber nachdenken, ja, wie es uns im Alltag ab und an mal geht. Ich spreche es auch von den Momenten, wo es eben nicht so gut geht, wo die Gedanken vielleicht schwer werden, wo vielleicht auch das Christsein an mancher Stelle fast zu einem Muss und was man noch muss wird. Er erquickt meine Seele. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass der Herr Jesus wieder einen ganz neuen Wind, so einen kühlenden Wind ins Leben hineingebracht hat und plötzlich wieder neu Mut und Zuversicht da war und wir eben so auf den Herrn eingehen konnten. Weiter, unser Herr, er ist gegenwärtig. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte an der Stelle ermutigen, dass wir die Gegenwart des Herrn doch im Alltag auch wirklich nutzen, wenn er schon da ist, dass wir doch mit der nächsten Hinwendung an ihn eben uns ihm nahen. Mir hat es in der Vorbereitung so gut gefallen, der Thomas, der also den Herrn Jesus so wirklich ganz vor sich hatte. Genauso ist es ja auch für uns im Glauben, also wenn wir jetzt den Herrn Jesus nicht sichtbar vor Augen haben, aber er ist da, er ist vor uns und so können wir uns an ihn hinwenden, also an den Gegenwärtigen, lasst uns das immer wieder praktizieren. Und dann denke ich auch noch mit an das Wort aus Römer 8, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Dort wird weiter dann noch mit ausgeführt, was uns alles in Jesus Christus geschenkt ist. Und ja, Gott ist für uns. Wenn ich so diese Merkmale mit anschaue oder in welcher Art der Herr wirklich Herr sein will. Ich für mich komme zum Schluss, dass es eine gute Herrschaft ist, dass gute Absichten dahinterstehen. Und für mich ist die Vertrauensbasis gegeben, mich eben ganz auf den Herrn und seine Wege einzulassen. Ja, der Herr Jesus, er will Herr über unser Leben sein. Und der Thomas, er hat in dem Moment, als er diese Aussage macht, mein Herr und mein Gott, dem Herrn Jesus die Herrschaft eingeräumt oder auch eben bewusst eingeräumt und ließ Jesus in seinem Leben vorangehen. Ich möchte auch uns mit auffordern, dass wir Jesus diesen Führungsanspruch einräumen, dass er vorangehen kann. Und damit dann eben der Herr Jesus führen kann, gut führen kann, was braucht es? Da braucht es zunächst einfach die Beziehung. Ebenso wie der Thomas den Herrn Jesus vor sich hatte, mit ihm reden konnte, wie da Vertrautheit mit da war, so soll es auch in unserem Glaubensleben da sein. Und was immer froh, dass uns das Gebet gegeben ist, wo wir alle Zeit alles mit Jesus besprechen können. Ruth hat in ihrem Zeugnis zum Ausdruck gebracht, sie hat sich geschämt in ihrer Situation, wollte mit niemand drüber reden. Und wenn vielleicht du auch mal so diesen Moment hast, wo so voller Scham behaftet ist und du denkst, das kannst du jetzt nicht aussprechen, aber Jesus gegenüber kannst du die Dinge bestimmt aussprechen und sagen, kannst du ihm sagen, was dich im Innersten bewegt, wo vielleicht deine Zweifel sind, wo Dinge auch an dir nagen, wo dich vielleicht ein Stück weit fast wie aushöhlen. Und eben diese Beziehung zu Pfleger im Gebet, das ist so eine große Sache. Dann dürfen wir auch die Führung des Herrn suchen. Da könnten wir jetzt sehr viele Bibelworte mit anführen. Ich möchte aus Psalm 25 zwei Verse lesen. Psalm 25, die Verse 4 und 5, wo der Psalmschreiber dabei ist, sich eben so ganz an den Herrn hinzuwenden und ihn zu fragen, dass er die Führung schenkt. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mich hilft. Täglich warte ich hoffend auf dich. Der Psalmschreiber, er fragt den Herrn an, dass der Herr ihm die Wege zeigt. Und was mir hier in Psalm 25 auch so wertvoll ist, täglich. Täglich ist er harrend dabei, oder so, also auf den Herrn das Vertrauen zu setzen, dass der Herr ihm die Wege zeigt. Der Herr hat von seiner Seite aus bereits versprochen, dass er die Wege uns wissen lassen will und dass er vorangeht. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Aber von unserer Seite braucht es eben auch, dass wir bewusst nach den Wegen des Herrn suchen und dass so dann der Herr in der Praxis leiten und führen kann. dass der Herr wirklich Herr ist, da steht für uns auch mit an, also er, der Herr. Zum einen, wir folgen und auf der anderen Seite sind wir aber auch in einer dienenden Haltung unterwegs. Im Psalm 100, da haben wir die Aufforderung, dienet dem Herrn mit Freuden. Und so, ja, darf das für uns immer wieder mit dran sein. Und wenn es nicht klar ist oder nicht konkret genug, was meint denn der Herr mit dem Dienen, dann mach ein Gebet daraus und dann fragt vielleicht auch mal bei den Verantwortlichen in der Gemeinde, in deiner Ortsgemeinde nach, wo sie dich sehen, in welcher Aufgabe, wo vielleicht auch im Moment wirkliche Lücken bestehen und wo da vielleicht mal für die nächste Zeit wirklich ein Dienst mit dran sein kann. Wir neigen manchmal dazu, vielleicht schnell uns für eine bestimmte Aufgabe gar nicht, also in der Aufgabe zu sehen. Manchmal haben Mitmenschen von außen da auch wirklich einen Blick, also eben auch Glaubensgeschwister, verantwortliche Leute in der Gemeinde. Und dann kann es eben zu diesem Dienen wirklich kommen. Jesus, er soll Herr über unser ganzes Leben sein. Da habe ich noch eine Aussage von dem Paul Gesting aus den USA. Und was mich in dieser Aussage mit anspricht, Jesus ist nicht einfach, also abgehoben, irgendwo der Herr. Er ist der Herr in der momentanen Lebenslage. Da, wo wir heute und hier mit drin stehen, dort ist er der Herr und dort will er sich als der Herr wirklich auch erweisen. Für uns ist es dran, Jesus die Lebensführung immer wieder mit einzuräumen. Thomas hat es für mich gesagt, mein Herr und mein Gott. Gregor Breyer, der hat es in anderen Worten getan. Der Sinn aber ist der gleiche. Und Gregor Breyer hat gedichtet, mein Herr, mein Gott, ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr, mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören, ich behalte nichts für mich zurück, ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr, ich gebe mein Leben hin an dich, o Herr. Herr. So, oder in diesen Worten hat er es mit ausgesagt, ja Herr, du sollst vorangehen, du sollst es sagen haben. Ich für mich während der Predigtvorbereitung habe es mehrmals ausgesprochen, mein Herr und mein Gott. Und wenn du es jetzt in dem Moment auch tun willst, dann kannst du es machen, ob laut oder leise, ich kümmere mich nicht darum, aber sag noch einmal von Herzen, mein Herr und mein Gott.